SRF3 Fokus.
Präsentiert von Ramseier Apfelschorle.
Das ist der Fokus auf die SRF3 mit Anna Meier. Guten Abend. Aufgewachsen ist er in einer einfachen Familie. Heute ist er vermutlich der reichste Schweizer. Man weiss es nicht so genau. Sein Vermögen wird auf zwischen 10 bis 14 Milliarden Schweizer Franken geschätzt. Und trotzdem kennt man in der Schweiz seinen Namen fast nur in Kunst- und Wirtschaftskreisen. Wer ist er? Der Hans-Jörg Wyss, der sein Vermögen mit Schrauben, Nägeln und Platten zum Knochenbruch reparieren gemacht hat, wo sein Lebenswerk, sein Medizinaltechnikunternehmen Synthes, vor einem Jahr an amerikanischen Konzern Johnson & Johnson verkauft hat. Der Mann, der mit über 70 noch einen 90-Kilometer-Lauf macht und kaum ein Interview gibt. Wir lernen ihn kennen in dieser Stunde Fokus. Guten Abend, Hans-Jörg Wyss.
Guten Abend.
Wir zeichnen die Sendung am SEF auf, am Swiss Economic Forum. Und das ist ja eigentlich schon ein spezieller Umstand, dass Sie da sind. Es gibt Leute, die sagen, sie sind lieber mit Pflanzen und Bildern als in einem Menschenmeer. Warum sind Sie da?
Ja, ich war natürlich immer medienscheu, weil ich das Gefühl hatte, ich könnte mehr machen, als einfach irgendwo an einem Kongress aufzutreten und eine nicht sehr wichtige Rede zu haben. Ich habe immer gedacht, es sei besser, hinter den Kulissen zu arbeiten und hinter den Kulissen zu arbeiten und selber etwas bewirken.
Warum sind Sie heute da?
Weil man mich beredet hat, vor 9 Monaten hier als Gastredner aufzutreten. Ich habe mir lange überlegt und habe gesagt, also, ich komme mal. Wenn wir die 2 Initianten von dem Swiss Economic Forum, die ich nicht kennt habe, und wenn ich anfange mit ihnen reden, bin sehr sympathisch, dünkt er, gesagt, auch sie unterstützen sich.
Hat sie grosse Überwindung gekostet, auf die Bühne zu stehen vor den Leuten?
Ah, nein. Ich hatte schon ein paar Reden gehabt. Das ist überhaupt kein Problem. Ich tue sogar gerne reden, wenn ich auf einer Bühne bin. Ich hoffe, das hat man gestern gemerkt.
Das hat man auf jeden Fall gemerkt. Die Leute haben viel gelacht. Also bei keinem anderen haben sie so viel gelacht wie bei Ihnen. Okay. Mir hat die Ex-Nationalratspräsidentin und Ständerätin Pascal Bruder gesagt, sie sei ja sehr überrascht, was für einen grossen Humor, einen spontanen Humor sie hätten. Wie oft hat sie den Humor in ihrem Leben gerettet?
Fast immer. Ich war ziemlich viel in der Verwaltungsräte, die die Leute gar nicht wissen, auch während wir sind das aufbauen. Und ich habe in einer Verwaltungsratssitzung einfach, auch wenn es nur ernste Herren und Damen um mich hat, den ganzen Tag, einfach nicht ernst sein. Ich mache einfach zwischen einen Spruch. Und das lockert die Atmosphäre manchmal sehr.
Woher haben Sie denn Ihren Humor?
Ja, ich glaube, von meiner Mutter. Ich habe fast alles von meiner Mutter.
Ist wahr? Außer die ungenügenden Noten, die sie hatten. Das hat ihre Mami damals nicht so Freude gehabt. Nee. Sie haben gestern auch für viele Lacher gesorgt, wo sie ihre Zeugnisse gezeigt haben. Ja. Als Bub ist sehr oft ungenügend gestanden. Ja. Jetzt fragen sich viele, wie kann ein lausiger Schüler so ein erfolgreicher Unternehmer werden?
Ja, weil natürlich, mein Vater hat sich mit diesen Zeugnissen nicht können abfinden und hat nachher gesagt, jetzt suche ich dir eine Lehrstelle. Da hat meine Mutter immer gesagt, es ist ja nur ungenügend, er ist ja noch nicht rausgefallen. Jetzt geben wir wieder eine Chance. Und sie hat einfach an mich geglaubt. Und am Schluss habe ich mit Mühe und Not Matur gemacht und mit Mühe und Not das Poly bestanden. Ich habe zwar jedes Examen zuerst mal bin ich durchgefallen. Und meine Mutter hat einfach an mich geglaubt. Und ich habe dann schon gewusst, dass ich ganz andere Talente habe als ein Ingenieur zu sein. Oder ein Mathematiker.
Was
so
dann für dich?
Ich habe dann schon gemerkt, dass ich gerne tue, Leute sammeln, mit denen etwas probieren zu erreichen.
Sie sind auch immer schon ein Leader-Typ gewesen, auch schon in der Schule damals, wo eben die Noten noch nicht so gut waren. Das hat Ihre Mami, habe ich gehört, mal dazu bewogen, Ihnen eine Ohrfeige zu geben. Was ist dort passiert?
Ah, nein, das ist dort, weil sie gesagt hat, also, könntest du nicht mal ein bisschen Freude machen? Könntest du nicht mal die anstrengen und so gute Noten heimbringen wie der Benzli? Und der Benzli ist ein Nachbar gsi, wo immer den Eltern Freude gemacht mit guten Noten. Und nachher habe ich ganz frech, ganz arrogant gesagt, ja, der Benzli, der muss sich anstrengen. Das stellen wir dir mal an. Und meine einzige, es war eine Liebesorfige gsi von der Mutter. Aber sie hat gesagt, so Zeug darfst du einfach nicht sagen.
Sie haben damals aber gewusst, eben, wo ihr Platz ist, wo ihre Stärke auch ist. Das ist wahrscheinlich nicht der einfache Bücher gewesen, sondern sie hatten Innovationen, Ideen. Und eine von ihren Stärken, glaube ich, sagen auch Bekannte von ihnen, dass sie sehr direkt sind. Sie haben zum Beispiel mal gesagt, kein CEO ist mehr als 500'000 Franken wert. Sie haben sich selber auch nie mehr ausgezahlt. Jetzt gerade hier am SEF gibt es natürlich viele Leute, die mehr verdienen als CEO, als 500'000 Franken. Was denken Sie über so Menschen?
ja, wenn sie gute Arbeit leisten, müssen sie selber ihr Salär gegenüber den Aktionären, aber vor allem gegenüber den Mitarbeitern können vertreten. Und viele von denen machen einen guten Job. Und viele von denen machen einen sehr guten Job. Aber 23 Millionen pro Jahr ist schon ein bisschen viel zu viel, wenn man denkt, dass der Arbeiterfabrik, die ebenso wichtig ist, und da werden natürlich alle mit mir sagen, da liegst du komplett falsch. Aber im Prinzip ist es ebenso wichtig und der verdient 5'000-6'000 Franken pro Jahr.
Die ist ja am Anfang ein Unternehmen mit 12 Mitarbeitern, die sie angefangen haben.
Nein,
6 oder 37. 6 oder 37 hat es mittlerweile sind es über 12'000 sogar und machen, glaube um die 4 Milliarden Umsatz pro Jahr. Das ist eine unglaubliche Zahl. Jetzt sagen sie, alle Mitarbeiter sind wichtig, aber bei dieser Zahl kann man ja gar nicht mehr zu jedem Mitarbeiter ein Verhältnis haben.
Kann man nicht mehr. Und das ist etwas Trauriges, weil vor etwa 2 Jahren sind meine Tochter und ich in meinem Büro gsi und sind nachher ab in die Kantine. Und nachher in der Kantine haben wir einander angeschaut und nachher sagt sie, du, ich habe niemanden mehr gekannt, als ich vor deinem Büro durchgelaufen bin. Es sind jetzt 4 begegnet oder 5. Und gesagt, du, Emi, ich kenne noch niemanden mehr. Und das glaube ich, dann der Entschluss, die Firma zu verkaufen, haben wir schon früher gefasst, aber dann bestätigt worden. Wir haben das intensive, enge Verhältnis mit den Leuten nicht mehr gehabt.
Also Sie haben die Firma in dem Sinne Ihres Lebensweg, Ihres Kind auch abgegeben, weil Sie nicht mehr so haben können, die enge Beziehung zu allen haben.
Erstens mal die enge Beziehung. Zweitens habe ich als Verwaltungsratspräsident immer, wir sind allmächtig. Ich konnte die Sachen nicht mehr bewegen, wie ich wollte. Was auch richtig war, weil sonst hätte der CEO keine Chance, nicht der Generaldirektor. Und dann hatte ich aber viele Ideen und gesagt, man sollte es so machen. Und dann haben sie es anders gemacht. Und das war schon gut gewesen, zum grossen Teil. Aber ich habe dann gemerkt, dass ich einfach auf einer Post bin, die langfristig nicht befriedigend ist.
Was ich aber interessant finde, ich habe gelesen, dass Sie um die 12'000 Artikel führen mit der Synthes. Ja. Und Sie kennen jeden Artikel im Detail. Stimmt das?
Also bis vor vier, fünf Jahren hat das gestimmt. Jetzt nicht mehr. Weil jetzt ist das Sortiment so gross geworden. Und ich habe mich nachher auch für andere Sachen interessieren. Ich habe mich nur noch mit den ganz neuen Produkten, mit neuen Behandlungsmethoden identifiziert. Wie zum Beispiel diese dynamische Locking Screw, also die neue Schraube, die wir jetzt einführen, die habe ich im Detail verfolgt. Aber bis so vor 4-5 Jahren hätte die meisten von den Instrumenten und Implantaten selber anwenden können. Das stimmt.
Das selber ist ja schon sehr außergewöhnlich. Sie sind ja eigentlich Bauingenieur. Ja. Klar, das hat man auch mit Schrauben zu tun. Aber ist ja Ihnen ein Arzt verloren gegangen? Wären Sie eigentlich lieber Arzt geworden?
Ich habe mal, nachdem ich in der Medizin angefangen habe, das war ich 40, wo die Schweizer Ärzte von der Aal-Stiftung mich dann eingeladen haben, ein bisschen mit ihnen zu helfen, ein bisschen mit ihnen zu berichten, ein bisschen zu beraten. Gegenüber den zwei Synthes-Produzenten, Strohmann und Mathis. Und dann bin ich zum Professor angegangen und gesagt, du, das interessiert mich, wie verrückt. Entschuldigung, wir sind noch per Du gewesen. Sie, Herr Professor, das interessiert mich. Ich möchte eigentlich noch Chirurgie studieren. Dann hat er gesagt, Herr Weiss, vergessen Sie es. Ihr seid spät. Aber es hat mich dort sehr interessiert. Und dann hatte das Glück gehabt, dass ich viele Ärztefreunde mit der Freundschaft geschlossen habe. Und die mir sehr geholfen haben und mit vielen dürfen Kadaverlabs machen, ja, mit vielen dürfen Produkte entwickeln. Ich bin immer in die Operationssaal eingeladen worden. Und wenn man schaut, das, was wir machen, ist ja Biomechanik. Mhm. Und da hilft das Bauingenieurstudium sehr. Mhm. Und ich habe nachher die Biomechanik sehr schnell begriffen. Nicht? Das sind alles mechanische Probleme. Ich muss ja die Knochen wieder in die ursprüngliche anatomische Form zurückbringen. Nicht nach einem Knochenbruch, wo es nur noch Splitter hat oder wo alles auseinandergeht. Und da hilft ihm ein Bauingenieurstudium, irgendein Ingenieurstudium.
Sie sind ja sehr innovativ mit Ihrer Firma. Die Innovation ist auch immer gerade unter Ihnen angesiedelt. Genau. Ist das überhaupt das Geheimnis, dass der Chef Bescheid wissen über jedes einzelne Detail, das in der Firma passiert, um wirklich Erfolg zu haben?
Nein, nicht über jedes Detail. Überhaupt nicht. Am Anfang, wenn eine Firma klein ist. Aber nachher muss man abgeben. Ja, zum Beispiel am Anfang jeder neue Verkäufer in den USA interviewt. Und nach einer gewissen Zeit darf man das nicht mehr. Dann gibt man das ab. Nachher gibt man die Organisation vor einem Teil der Reorganisation der Verkaufsorganisation gibt man ab. Man vertraut mit Leuten, die man lange zusammenarbeitet. Und am Schluss habe ich sehr wenige Entscheidungen mir selber gefällt, auch als ich noch CEO war. Und das ist eines der Probleme, die die Entrepreneure oder die Unternehmer haben. Die wollen nachher, wenn das Unternehmen gross wird, wollen sie immer noch gleich viel reinreden. Ich würde fast sagen, wenn ich darf einen berndeutschen Ausdruck reden, reinschnurren. Und das darf man nicht. Man muss wissen, wenn man muss Kompetenzen abgeben muss, wenn man den Leuten Autorität geben muss. Und Gott sei Dank habe ich vor meiner Karriere als Interesse in ganz grossen multinationalen Konzern dürfen arbeiten und dort in der Direktion war, aber auch als junger Ingenieur durch die Welt dürfen reisen für einen Automobilkonzern und dort gelernt haben, was man delegieren soll, was man nicht delegieren kann. Ich hatte auch so eine Ausbildung, die irgendwie ideal war für nachher in die Medizin.
Mhm. Hätte es auch können sein, wenn ich Ihnen jetzt so zulasse, dass Sie in einer anderen Branche auch so eine Firma wie Zintes aufgebaut hätten? Also kommt es gar nicht so auf die Materie an? Wenn Sie jetzt sagen, eben zuerst Automobil, dann Webmaschinen, schlussendlich Schrauben und Platten.
Also in dieser Industrie kommt es nicht sehr auf Materie, wenn man sich Zeit nimmt, sich einzuschaffen. Es gibt aber andere Gebiete, wo ich nie eine Chance habe.
Zum Beispiel
eine Biotech-Firma.
Ah ja?
Weil da muss man spezifische Kenntnisse haben, meiner Ansicht nach. Also so ein Spezialgebiet wäre ich nicht zum Erfolg gekommen. Ausser ich habe gesagt, ich komme in 3 Jahre und nehme jetzt einen 3-jährigen Universitätskurs in Mikrobiologie.
Das würde ich Ihnen sofort zutrauen, weil Sie sind ja wirklich sehr gerne dabei bei Operationen, habe ich schon gehört. Und gestern ist noch eine witzige Szene passiert. Sie sind fast von der Bühne gefallen, weil der Stuhl sich verschoben hat und Sie haben spontan wieder für einen Lacher gesorgt, wo Sie gesagt haben, ja, ich bin ja an der Quelle, ich komme ja Schrauben und Platten gratis über. Haben Sie schon eine Schraube oder eine Platte von der Synthes in sich?
Ja, mit dem rechten in meiner rechten Schulter.
Was ist passiert?
Ja, ich bin mit einem Mountainbike in Sun Valley umgekehrt und habe dort 2 von den ganz wichtigen Bändern in der Schulter abgerissen. Und das hat nicht geheilt. Und dann bin ich zu einem Freund gegangen, der angeblich eine weltweite Kapazität ist, eine Schulter, nicht angeblich, ich weiss. Ich habe gesagt, du musst jetzt die Schulter flicken. Aber du weißt, dass dein Ruf steht auf dem Spiel. Wenn meine Schulter nicht mehr funktioniert, weiss es die ganze orthopädische Welt.
Sie sind auch die Visitenkarte für die Synthes. Ich nehme an, Sie haben den Chirurg persönlich gebrieft vor der Operation.
Nein, eigentlich nicht. Ich habe mit dem schon so viel gemacht. Der hat mich auch nicht einmal ins Spital gewonnen am Abend. Wir sind morgen sehr früh ins Spital. Er hat sich für die Operation vorbereitet. Wir sind am Abend aus dem Spital. Und nachher haben wir Spaghetti-Sauce kaufen, froh nicht daheim war, und eine Flasche Wein. Und dann bin ich natürlich am anderen Tag komplett kaputt bei ihm daheim gewesen. Und dann hat er mir gesagt, ich habe einen Schrauben drin da. Sage ich, wieso? Ich wollte die Operation anders machen als die anderen Chirurgen. Ich brauche keine auflösbaren Fäden. Ich brauche dort Fäden, weil die Ligamente, die Bänder brauchen lang zum Heilen. Und du wirst sehen, du wirst eine perfekte Schulter haben. Also habe ich eine Synthes-Schraube. Und die habe ich übrigens gezahlt, weil die hat mir das Spital verrechnet.
Was hat sie gekostet?
Ich weiß es nicht mehr.
Und aber sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis?
Ja, das Ergebnis war sensationell. Ich habe 2 Monate später wieder angefangen langläufeln. 3,5 Monate später angefangen Tennis spielen und habe eine perfekte rechte Schulter. Aber wisst ihr, die Leute meinen gerne sagen, ich habe ein Synthes-Implantat oder Synthes ist schuld, dass es mir wieder gut geht. Die vergessen, dass 70-80-90% der Chirurg ist. Wenn der schlechte Chirurg ist, können wir dem die beste Implantat machen. Das Ergebnis wird nicht gut.
Mhm. Wenn man Ihnen zulässt, Hans-Jörg Gwiss, dann merkt man, was für ein Herzblut auch in Ihrem Lebenswerk steckt, das Synthes. Vor einem Jahr haben Sie es ja Johnson & Johnson verkauft. Ja. Und da haben sich gewisse Leute die Augen gerieben, weil es hat Leute, die gesagt haben, sie würden das emotional nicht vertragen, wenn so ein Grosskonzern die Firma würde übernehmen und dann einfach nur noch gewinnorientiert würde voranpeitschen. Warum haben sie es trotzdem gemacht, die Firma an so einen amerikanischen Grosskonzern verkauft?
Ja, wir waren auch gewinnorientiert während meiner ganzen Karriere. Wir haben probiert immer, den Gewinn zu maximisieren. Aber ich hatte einfach das Gefühl, dass es für die meisten Angestellten klares Paar werden nicht mehr dabei sein, ein paar werden andere Karrieren suchen, dass es für die meisten Angestellten wirklich gut ist, wenn sie in einem Konzern wie Johnson & Johnson, wo ja eine Familie von 60 oder 70 Firmen und einen sehr guten Ruf hat, langfristig besser daheim sein, als wenn das Unternehmen selbstständig wäre geblieben. Nachdem ich gestorben habe, wäre natürlich durch die Erbschaftssteuer anfallen, hat meine Tochter keine Mehrheit mehr gehabt. Nicht? Hat vielleicht 25-30% kontrolliert, vielleicht noch etwas zu stiftigen. Und ich habe das Gefühl, die Firma wird nachher zu einem Spielball geworden von Private Equity, unter Umständen von Übernahmen und Gebot von 3-4 Dingen. Ich habe einfach nicht das Gefühl gehabt, dass sie langfristig selbstständig bleibt. Mhm. Also ich rede da von 8 oder 10 Jahren von jetzt. Mhm. Und dass es für alle, für die Familie. Dann habe ich die Tochter gefragt, ich habe gesagt, willst du da einspringen? Dann sagt sie, ja, schau, ich habe jetzt 2 wunderbare Kinder. Die sind dann 4 und 6 und die nächsten 7, 8, 9 Jahre wollte ich bei meinen Kindern sein, mit meinem Mann. Und sie lebt in Wyoming, das ist im Westen von USA. Und sagt, ich will doch nicht jede Woche 2 Tage nach Westchester, nach Philadelphia reisen oder nach Europa fliegen. Es würde mich interessieren, verrückt, wenn ich jetzt keine Kinder hätte oder meine Kinder erwachsen wären, würde ich das sofort machen. Und darum habe ich gefunden, das ist für die Familie und für die Angestellten der richtige Schritt.
Haben Sie keine Angst, dass das Gleiche passiert wie Ernesto Bertarelli, der seine Serono verkauft hat, an die Merck-Gruppe, und wo der Standort Genf von 1250 Stellen gestrichen werden?
Ja, mit dem Ernesto über das geredet. Und ich habe eigentlich nicht so Angst, weil Johnson & Johnson war ja die letzten 9 oder 10 Monate in unserem Betrieb gewesen. Das sind wie Ameisen, die durch unseren Betrieb gelaufen sind, unsere Leute beurteilt haben und die wichtigsten Stellen sind von Synthes-Leuten besetzt worden. Der neue Chef ist der Michel Orsinger, das ist mein CEO. Mhm. Chef von der wichtigsten Divisions, das heisst Trauma, Maxillofacial, sie sind das Leute. Ich habe heute gesehen, welche Leute sie auswählen in der Auslandsvertretung oder sind das. Sie reden Ausland von Schweiz und Ausland von USA. Das sind die meisten, sie sind das Leute. Ich glaube, dass die Organisation sehr stark wird sein und gut überleben wird.
Können Sie loslassen?
Loslassen habe ich vor 3 Jahren, als wir den endgültigen Entscheid gefasst haben. An diesem Tag war es für mich vorbei gewesen.
Wie haben Sie das gemacht? Ein Schalter gedreht?
Nein. Das ist ein 5-jähriger Prozess. Ich habe vor 5 Jahren schon mal geflirtet, die amerikanische Firma zu verkaufen in den 90er Jahren. Aber dann ist das nicht gut rausgekommen, weil ich keine Chance habe gesehen, ein weltweites globales Unternehmen zu machen. Und plötzlich hat sich die Möglichkeiten aufgetan, weil die beiden Familien, Firma Stratec und bei der Firma Mattis, plötzlich Kinder haben gesagt, wir wollen doch etwas profitieren, wir wollen auch Dividenden. Nicht? Plötzlich waren bei Mattis 12, 14 Kinder von 3 Brüdern und einer Schwester und die haben gesagt, ja, wir wollen auch etwas teilnehmen. Und in dem Moment habe ich gewusst, dass die Firmen müssen verkaufen auf Druck von der nächsten Generation von der Familie. Mhm. Und dann habe ich gesehen, habe ich das aufgegeben. Und dann habe ich gemerkt, dass ich ein globales Unternehmen machen kann. Und nachher von den Gründen, die ich vorhin geschildert habe, habe ich gesagt, ich will verkaufen. Und nachher habe ich vor etwa 5 Jahren den Prozess angefangen. Zuerst mit meiner Tochter, nachher allein, nachher mit den besten Freunden, mit niemandem im Betrieb. Nachher habe ich mit den Verwaltungsräten geredet, die ich Vertrauen habe. Das sind alle, mit jedem Einzelnen, mit dem Verwaltungsrat. Und der Entschluss verkaufen ist über 2 Jahre gereift und über 2 Jahre bestätigt worden. Und immer wieder. Und sogar am Tag vor der Unterschrift, vor einem Jahr, habe ich alle noch einmal angerufen, 3 Verwaltungsräte waren mit mir im Zimmer. Ist es the right thing? Ist es das Richtige für die Firma und für mich? Und das war einfach eindeutig. Das ist nicht etwas, was ich in einer halben Stunde entschieden habe.
Mhm. Sie haben den Michel Orsinger vorher angesprochen, den CEO, den alten und den neuen CEO. Ja. Der hat eine Antrittsvergütung bekommen, einen Begrüßungsbonus, jetzt eine Treueprämie, über 54 Millionen, habe ich gelesen, plus 3-mal seinen bisherigen Lohn. Das widerspricht jetzt komplett der Philosophie, die wir vorhin auch besprochen haben, wo Sie haben, dass eben Sie auch eigentlich nicht mehr wie 500'000 Franken im Jahr.
Das, was ich geredet habe, ist von einem Jahreslohn. Da könnte doch vielleicht 700 sein, das kommt auf die Branche an.
Aber hat sie das hässig gemacht, wo sie das gehört
haben? Ja, das ist etwas anderes. Was passiert ist, mir hat gesagt, wenn so eine Firma verkauft wird oder Michel Orsinger unter normalen Bedingungen wäre angestellt worden, ich rede jetzt von normalen Bedingungen, Weil wir haben ihn angestellt, wir haben ihn nicht können beteiligen, wir haben ihm keine grossen Optionen können geben, niemand. Dann hat ein unabhängiges Komitee, das die Entschädigungen festgelegt hat, gesagt, wir müssen den obersten 50, 60 Leuten müssen wir gut entschädigen. Und wir würden Michel entschädigen, wie wenn er eben in eine Firma, wo hunderte oder alle Leute Optionen hat, eintreten wäre, hat er Stock-Options bekommen. Er hat restricted shares, also restricted Aktien bekommen. Hat er alles, wir sind das nicht. Und wir tun das ist kein Lohn, wir tun das machen, was man ihm hat müssen geben, wenn man ihn vor 8 Jahren nicht angestellt hat. Und das wäre realisiert worden am Tag des Verkaufs. Mhm. Und das habe ich nichts damit zu tun gehabt. Was ich nachher geschaut habe, ist, dass die wichtigsten Mitarbeiter, das ist bis 180 gegangen, Verträge haben, dass sie zum Beispiel am Tag, wo die Firma verkauft wird, 2, 3 oder 4 Mal ihr Jahressalär bekommen und nachher 6 Monate später, sie bleiben noch einmal ein guter Bonus, für das man die guten Managers kann bei Johnson & Johnson behalten. Mhm. Und das ist, glaube ich, vielleicht für Michel ein bisschen grosszügig, aber das ist eine andere Entschädigung. Mhm. Und die ist nachher natürlich vom Compensation
aber ich habe es richtig gefunden, man hört auch wieder den Patron raus, der für alle Mitarbeiter will sorgen, was auch sehr schön ist. Aber dass er jetzt so viel bekommen hat, haben Sie das persönlich richtig gefunden?
Ja, das ist vielleicht ein bisschen hoch, aber im Vergleich zu, wenn er nicht das Risiko hat genommen, zu uns zu kommen, ohne so einen Vertrag, ohne nichts, das ist nur zum Salär kommen, zum Bonus, hat mir das Entschädigungskomitee, wo ich nicht dabei bin, ich bin kein Mitglied, er hat gesagt, wir müssen das für ihn machen, für die 8 Jahre, die er da war. Mhm. Ich kann darüber streiten.
Hans Elbis, Sie haben nicht nur ein spannendes Arbeitsleben, sondern ein sehr reiches, reichhaltiges Leben sonst. Ja. Über das wollen wir reden. Gerade in einem zweiten Teil, wenn wir einen Musiktitel anhören. Sie haben sich als erstes einen modernen Jazz gewünscht. Ich habe irgendetwas auslesen. Und zwar habe ich Sonny Rollins' Doxy-Parade gemacht. Kennen Sie den Titel?
Ja.
Wann hören Sie so Musik?
Ja, am Abend. Oder am manchmal, wenn ich muss irgendetwas schwierig arbeiten muss, dann habe ich Background, habe ich ein bisschen Jazz im Background. Oder wenn ich mit jemandem um 5 Uhr sage, it's time, wir haben genug geschafft. Let's have a glass of wine and a little Jazz.
Das ist der Fokus auf die ERS3 mit dem Unternehmer, Hans-Jörg Wyss. Das ist der Fokus auf DRS 3 mit dem Sonny Rollins. Doc sieht zu Gast bei mir in der Sendung, ist der Unternehmer und Medizin, der Hans-Jörg Weiss. Er ist mit dem Verkauf von der Medizinaltechnikfirma Synthes an Johnson & Johnson zu einem der reichsten Schweizer geworden. Ist ja noch spannend, die Bilanz hat irgendwie gesagt, sie 9 bis 10 Milliarden Franken, sie der zweitreichste Schweizer hinter dem Ernesto Bertarelli. Jetzt haben Analysten am Swiss Economic Forum gesagt, 12 bis 14 Milliarden. Sie haben ja schon so den kompetitiven Charakter, oder, den sie sich gerne auch messen. Können Sie verraten, ist es eher der zweitreichste oder der reichste Schweizer?
Ja, also, das bedeutet mir eigentlich nichts, ob ich der reichste, zweitreichste oder zehntreichste sind. Das ist jetzt einfach so, ich würde sagen, ich schaue jetzt auf im Studio, aber das sehen die Hörer nicht, dass ich immer aufschaue. Das ist einfach so auf mich abgeregnet. Ich habe doch nie gedacht in meinem Leben, dass ich so viel Geld je werde haben. Und kann so nicht fassen, was das für eine Zahl ist. Also ob das jetzt 8 oder 9 oder 12 oder 13, das ist die gleiche Zahl.
Gehen Sie einig mit mir, dass das Fliegen die Schuld ist, dass Sie mit der Synthes später so einen Erfolg haben?
Ja, wie meinen Sie das Fliegen? Also.
Sie haben das Privatpiloten-Brevet und sind als junger Mann über den Atlantik geflogen. Ja. Mit einem Flugzeug voll Benzinkanister und haben so den Martin Allgäuer kennengelernt. Ja. Ein Chirurg, der später Sie auch in die Synthes gebracht hat. Ja. Wissen Sie, was er damals über Sie gesagt hat? Der Hans-Jörg Weiss ist so ein Ehrgeiziger, er muss immer der Beste sein beim Fliegen.
Ja, das stimmt. Wenn man nicht der Beste ist beim Fliegen, dann gefährdet man sich und Passagier.
Wie oft haben Sie selber den Steuerknüppel noch in der Hand?
Ja, das letzte Mal vor dem letzten Montag.
Sind Sie selber rübergeflogen?
Ja, ich bin mit 9 Leuten über den Atlantik geflogen. Aber ich habe nur die erste Stunde geflogen. Nachher waren 2 Piloten vor. Das ist ein bisschen langweilig. Und die letzte Stunde nach Genf.
Sind Sie wieder geflogen? Also die Landung haben auch Sie gemacht?
Ja, die Landung war das Mal nicht so perfekt gewesen, wie ich sie gerne habe. Einer hat mir gesagt, du musst 2 Landegebühren zahlen. Du hast ein kleines Höpperli gemacht. Es kommt bei jedem Berufspilot. Ich bin im Prinzip nicht qualifiziert als Captain in einem grossen Jet. Aber bei jedem passiert das bei der 12. oder 13. Landung, dass er ein bisschen zu früh zieht oder ein bisschen zu spät.
Was war die brenzligste Situation, die Sie im Flugzeug erlebt haben?
Die brenzligste ist, wo wir zu dritt haben wollen. Übrigens, der Flüger, den ich den Allgäuer getroffen habe, da sind wir zu dritt über den Atlantik. Mit einem jungen Schweizer, der den Allgäuer kennt hat und uns zusammengeführt hat, und einem schwedischen Unternehmer, der zu Basel wohnt. Wir haben also den Flüger zu dritt überflogen. Das Brenzlige war es, als wir etwa 2 Jahre später zu dritt an ein Flug-Akrobatik-Meeting in Texas mit einer kleinen Cessna, und wir das Fahrgestell nicht runtertun konnten. Und dummerweise kommt das Fahrgestell bei diesem Flüger von hinten raus. Und dann haben wir, das war ja Akrobatikpilot, der mit mir war, haben wir alle Art von Akrobatik gemacht, für das Fahrgestell rauszutun. Zum Teil bin ich aus dem Flugzeug gehangen und probiert es gegen Luftstrom vorzudrücken. Das ist nicht gelungen. Dann sind wir halt ohne Fahrgestell gelandet. Aber das ist nicht brenzlig oder schwierig, weil wenn man das gut macht, passiert null. Gut, der Propeller geht vorne kaputt, das war ein Hochdecker. Und das Hunger ist ein bisschen, fast Bremsspuren vom Beton waren. Nicht? Und alle haben gesagt, wieso ist das auf dem Gras gelandet? Gras ist viel blöder, Beton ist sehr flach. Nicht? Im Gras kann es ja Hügel oder Mulde haben. Das Flugzeug hat keinen Schaden gehabt, außer dem Motor, den wir müssen auseinandernehmen und kontrollieren.
Sind Sie angstfrei?
Also im Fliegen schon. Und schon ist eigentlich auch. Ich habe vor niemandem viel Angst.
Es ist unglaublich, was man so hört, was Sie machen. Sie sind 77.
76.
Entschuldigung, ich wollte Sie nicht noch älter machen als Sie. Sind 76. Sie machen Überlebenscamps im Grand Canyon. Sie laufen den 90-Kilometer-Lauf in Schweden. Sie machen Marathon.
Ja, das habe ich schon vor langer Zeit gemacht. Jetzt mache ich keinen Marathon mehr. Aber jetzt mache ich schon noch. Nächsten Frühling, wenn wir noch einmal den Vasalauf machen.
90 Kilometer. Ja. Wie macht man das?
Ja, man tut den ganzen Winter immer ein bisschen trainieren. Und am Abend vorher muss man viel Wasser trinken und mal keinen Abend mit einem Glas Rotwein. Muss man halt vergessen. Und dann fährt man einfach an und vielleicht macht man es fertig und vielleicht nicht.
Die Männer, die Sie sich mit ihnen messen, nehme ich an, sind 30 Jahre jünger.
Nein, ich messe mich nicht mit niemandem dort. Ich messe mich mit niemandem. Das habe ich schon vor 30 oder 40 Jahren aufgegeben. Ich probiere einfach selber Vergnügen zu haben, dem, was ich mache.
Was gibt Ihnen dann so einen 90-Kilometer-Lauf? Was setzen Sie dort für Energie frei? Warum machen Sie das? Nicht.
Den haben wir vor 20 Jahren gemacht. Und seither habe ich nur so 50, 70 gemacht. Der letzte dort vor 4 Jahren in Finnland, der Finlandia. Und noch einen in Norwegen. Jetzt habe ich 3 Jahre keine langen Läufe gemacht. Jetzt haben wir mal gesagt, ein Freund von mir hat gesagt, oh, wir sollten das machen. Er hat gesagt, also, ich komme noch. Aber ein anderer Freund, der körperlich viel, viel besser zu Weg ist als ich, hat gesagt, das ist viel zu lang, musst du schauen in unserem Alter. Kommt dann noch auf den Wachs an, auf das Wetter an. He? Nein, wisst ihr, wenn es das Wachsen schwierig ist und wenn es schlechte Wetterverhältnisse sind, dann gibt man nämlich auf. Ich habe schon einen langen Lauf in den Mura aufgegeben und keine Spuren mehr waren und Wind und es ist kalt geworden. Das ist mir dann gleich. Ich habe dann keine Ehrgeiz, es fertig zu machen, einfach gegen fertig machen.
Das ist ja noch spannend, dass dann sogar Sie irgendeinen aufgeben, obwohl Sie sich
in den Kopf gesetzt haben. Muss man. Das muss man. Das ist wieder, ich habe ein Interview von Muli Steck gesehen, der gesagt hat, ich bin nicht auf den Everest rauf, weil ich die Füße verfroren bin. Und ich bin auch schon in einer Kletterpartie ein paar Mal, habe ich gesagt, es ist mir einfach nicht wohl. Ich will nicht fertig machen. Das war schon vor 10, 15 Jahren in Kanada. Ein wunderschöner Tag. Ich habe gesagt, jetzt gehen wir einfach runter. Man muss wissen, wenn man die Grenze erreicht, dann muss man es aufgeben. Mhm. Und blinden Ehrgeiz bringt nichts. Das habe ich nie gehabt.
Sie haben vorhin auch Freunde erwähnt, wo Sie eben auch so spannende Sachen machen. Sie haben auch mal gesagt, dort, wo Freunde sind, fühlen Sie sich zu Hause. Wir hätten das Interview eigentlich vor 2 Wochen sollen aufzeichnen. Da ist ein Freund von Ihnen offenbar gestorben. Sie mussten wieder zurückreisen in die USA.
Nicht ein Freund. Mein bester Freund in den USA, seine Schwiegermutter.
Ist gestorben.
Und er hat so nach Europa kommen für mit uns eine Woche in Österreich ein bisschen den Blut zu haben, ein bisschen Golf zu spielen. Er hat nicht können kommen und ich nachher müssen ein paar andere Sachen machen.
Mhm. Ist der Tod ein Thema, das Ihnen Angst macht?
Der Tod ist doch etwas ganz Natürliches. Es passiert einfach.
Vor allem, wenn man so reich gelebt hat wie Sie. Und ich meine jetzt reich nicht in Bezug aufs Geld. Trotzdem wollte ich das Geld nochmal ansprechen. Geld sind immer auch nie dran. Sind Sie auch schon müssen leben. Nach Ihrem Verkauf von der Synthes sind Sie als einer der Profiteure von der Schweizer Steuerreform angeprangert worden. Weil man hat Ihnen gesagt, auf knapp 130 Millionen Franken Dividenden müssen Sie keine Rappen Steuern zahlen. Das ist
nicht.
Überall gross gestanden. Man hat Ihnen Unrecht da.
Ja, absolut. Die Zahl auf der Dividende wird die amerikanische, also wird die amerikanische Einkommensteuer gegen 40% zahlen. Das habe ich immer auf allen Dividenden gezahlt. Und als zweites werde ich auf dem Verkauf Kapitalgewinnsteuer in den USA zahlen. Ich konnte in die Schweiz und vielleicht die Kapitalgewinnsteuer umgehen, weil die Schweiz hat ja keine Kapitalgewinnsteuer. Aber nachher wäre meine Zeit in den USA für das Jahr und das nächste Jahr und das übernächste Jahr sehr limitiert gewesen. Ich hatte nur noch relativ wenige Tage in den USA. Und immer das Leben nie durch Steuerminimalisierung bestimmen. Dann habe ich gesagt, da hätte ich nur ein Problem gehabt. Ich zahle noch denen. Es wird ein sehr grosser Betrag sein und werde die Steuern zahlen. Also ich habe auch immer weltweit alle Steuern gezahlt. Ich habe nie ein geheimes Konto in der Schweiz. Ich habe keine Probleme.
Ich bin überzeugt, es hat Menschen gegeben, die kurzerhand den Hauptwohnsitz wieder in die Schweiz gewechselt hätten. Vor allem, sie sind ja Schweizer, es hat ihnen niemand übel genommen. Hat es Menschen gegeben, die ihnen gesagt haben, das ist einfältig, dass sie das nicht machen?
Ja, klar. Ich hatte 2 so gute Anwälte. Und die haben gesagt, was ich alles sparen könnte. Und beide, der eine habe ich nicht lange gekannt, aber er hat sehr grosse Achtung vor ihm. Der andere arbeitet mit 25 Jahren mit mir. Und ich betone nicht für mich, mit mir. Und beide haben gesagt, als Anwalt müssen wir euch raten, in die Schweiz zahlen und all die Steuern zu vermeiden. Als Mensch raten wir euch nicht in die Schweiz zahlen, sondern euer Leben weiterführen und weiterleben, wie ihr es bis jetzt gemacht habt. Und ich habe eindeutig den richtigen Entscheid gemacht. Ich habe ja gesagt, Steuern muss doch jemand zahlen. Das habe ich immer gesagt. Wer baut denn schon Strassen? Wer baut Strassen? Oder? Wer zahlt Lehrer? Wer zahlt Feuerwehr? Das muss doch alles von jemandem bezahlt werden. Das kommt ja nicht aus dem Himmel. Oder?
Sie haben vorhin gesagt, ich habe kein Problem. Es gibt sicher Hörerinnen und Hörer, die denken, ein Mensch, der so viel Geld hat, hat sicher keine Sorgen im Leben. Was bereitet Ihnen schlaflose Nächte?
Ja, ich komme jetzt in ein Alter rein, wo ich manchmal denke, was passiert mit dem besten Freund, den ich zusammen in die Schule gegangen in Harvard, und wir nebeneinander zwei bescheidene Ferienhäuschen haben auf Martha's Vineyard. Ich habe kein grosses Haus wie die meisten reichen Leute, ich habe keine Wächter, ich habe keine Lift in meinem Haus. Und wenn mir oder drin etwas passiert, dann denke ich schon dran, was passiert mit dieser Familie. Ich habe sie so nicht so unterstützt. Ich denke jetzt relativ viel wirklich an meine Freunde oder meine Bekannten, wenn denen etwas passieren könnte. Was mir, wenn der Bob Lamb, mein bester Freund, plötzlich Krebs hat, an das denke ich schon.
Und an sich selber?
Ja, das ist einfach passiert. Also da habe ich wirklich keine Angst. Mhm.
Hans Jörg Weiss, Sie haben alles, was Sie jetzt selber erschaffen, Sie sind in einfachen Verhältnissen aufgewachsen.
Nein, das ist jetzt, der muss man jetzt wirklich korrigieren. Das Wort einfache Verhältnis, mit dem kann ich mich nicht abfassen. Wo ich bin aus ganz reichen Verhältnissen gekommen. Ich bin in einem reichen Verhältnis aufgewachsen. Weil die Leute meinen, die Einfachheit, das hängt etwas zusammen, weil wir in einer relativ kleinen Mietwohnung aufgefangen sind, auf der falschen Seite der Stadt Bern. Nicht zu Muri im Weissenstein und nicht zu Muri und im Kirchenfeld. Aber ich bin in einem reichen Ding aufpassen, weil bei uns ist am Mittagstisch eine halbe Stunde über die Nachrichten diskutiert worden. Wir haben schon als junger Mann mit dem Vater und der Mutter das Militärdepartement reorganisiert. Wir haben Politik diskutiert. Auch am Abend ist dauernd, wir haben immer zwei Zeitungen Abonnement gehabt. Das sind nicht einfache Verhältnisse. Durch das habe ich gelernt denken, ja, dort analysieren, weil eben sich die Eltern Zeit und die Eltern interessiert waren. Meine Mutter war noch mit 90 am Weltgeschehen interessiert und hat Bescheid gewusst, was in der USA-Politik oder in Russland passiert. Und das heisst, ich komme aus ganz reichen Verhältnis.
Wie haben eigentlich Ihre Eltern reagiert, als sie dann plötzlich eben so vermögend waren und eben auch den materiellen Reichtum hatten? Ist das ein komisches Gefühl gewesen?
Ja, mein Vater hat das gar nicht erlebt. Der ist gestorben mit 63 im Jahr 1969. Aber er hat gemerkt, doch dann, dass ich vielleicht etwas anderes bin, weil er hat mal einen Direktor von der Nationalbank getroffen. Mein Vater hat die Rechenmaschine verkauft und nachher hat der Vater gesagt, ja, was macht eigentlich euer Sohn? Und er gesagt, er ist in der Harvard Business School. Er gesagt, ja, das ist mal Harvard Business School. Hat es noch mal fang 5 Schweizer gegeben? Und er gesagt, hat er mich zum Mittag eingeladen und über das wollen reden. Und das ist er sehr stolz geworden. Und meine Mutter hat am Schluss schon begriffen, dass es mir gut geht, aber sie hat ein paar Mal auch den Professor Algöber gefragt, ja, schafft er eigentlich? Ich sehe ihn nur am Telefon. Und dann ist sie zu ihm gegangen und gesagt, ja, könnte man ihn nicht entlassen. Er nimmt so viel frei, er gibt so viel Gaschier oder Tennisspieler. Der Allgäuer hat gesagt, es ist nicht so einfach, wenn ihm die Firma gehört. Wir haben sie verkauft. Sie hat es realisiert, aber doch nicht realisiert.
Sie weißt haben du, mit ihnen meine? Aber auch nicht wirklich darüber geredet in dem Fall?
Ja, eigentlich nicht. Weil, ist ja nicht. Was mir wirklich Freude gemacht hat, dass ich, als wir die zweite Firma gegründet haben, in den 90er Jahren, in vielen Freunden, und Bekannten und auch frühere Girlfriends und meine Schwester und anderen können Beteiligungen geben. Das heisst, ich konnte denen die Möglichkeiten geben, Sachen im Leben zu machen, die sie sonst nie hätten können machen. Und zum Beispiel hat meine Schwester mit dem Geld eine eigene Stiftung, wo sie ihre eigenen Sachen unterstützt. Mir hat eine Frau, die ich lange mit ihr zusammengelebt habe, nach der Krise von Madoff einen Brief geschrieben und sagt, sie können mir nicht genug danken. Wenn ich sie materiell selbstständig gemacht habe, geholfen zu investieren, das Gleiche gemacht mit meiner ersten Frau. Und ich glaube, da bin ich, kann nicht sagen stolz, aber ich bin sehr befriedigt, dass es den Leuten allen sehr gut geht. Sie materiell und durch das natürlich auch physisch und intellektuell, weil sie Freiheit haben und sich nicht ums Leben sorgen müssen.
Ist der Fokus auf die erste mit einem Menschen, der in vieler Hinsicht ein reiches Leben hat? Der Hans-Jörg Weiss, ehemaliger Besitzer oder noch Besitzer von Medizinaltechnikunternehmen Synthes. Wir hören einen weiteren Wunschtitel an. Zwar haben sie sich die Sinfonie Nummer 7 in E-Moll vom Mahler gewünscht. Wir spielen den ersten Teil vom dritten Satz, Scherzo. Ja. Bei welcher Gelegenheit hören Sie sich diesen Titel an?
Ich war in Boston vor 5 Wochen. Und der habe ich einen Dirigent kennengelernt, der heisst Ben Zander. Das ist ein sehr bekannter Dirigent seit 40 Jahren. Und der hat mich eingeladen, an ein Konzert zu gehen, ich habe die Sinfonie nicht kennt. Und dort hat er erzählt, wie manchmal der Zufall, ich habe ja meine Zufälle im Leben gedacht, ein Maler hat die Idee gegeben für den dritten Satz. Und er hat gesagt, seine Frau habe irgendjemanden vergessen, vom Zug abzuholen. Und dann hat er mit jemandem über den See gerudert, er sei depressiv gewesen. Und plötzlich hat er das Geräusch von diesen Rudern hat ihm die Idee gegeben für den dritten Satz. Und das hat mir so gefallen, und ich dachte, ich hoffe, das mit den Hörern zu teilen.
Sinfonie Nummer 7 vom Maler in E-Moll, der erste Teil vom dritten Satz, haben wir gehört, Scherzo. Das ist der Wunsch von meinem heutigen Fokus-Gast. Ein Mann, der milliardenschwer ist, der selber über sich sagt, dass er zu viel Geld habe und es darum am liebsten für Gutes ausgibt. Es ist der Hans-Jörg Wyss, Unternehmer und Mäzen. Er unterstützt hunderte von Projekten von Menschen, die er persönlich unterstützt, über Nationalpark in den USA, über Ausbildung, Forschungsstätte bis zur Kunst. Ich habe schon gelesen, dass Sie 14% von Ihrem Vermögen für gemeinnützige Projekte ausgegeben haben. Hans-Jörg Wyss, spüren Sie einen Druck oder einen Drang, eine Verpflichtung im Leben, etwas zurückzugeben für das Glück, das Sie selber gehabt haben?
Das Wort verpflichten ist falsch. Ich mache es einfach gerne. Wenn man so etwas verpflichtet fühlt, dann ist es nicht gut. Es werden jetzt viele Hörer ein bisschen enttäuscht sein, weil ich bekomme so viel Gesuche von Leuten, die Krankheiten haben, die dieses oder jenes haben oder Probleme haben oder das Haus nicht zahlen können. Und ich möchte ihnen noch helfen, aber dann muss man abklären, ist es wirklich ein ehrlicher Brief oder ist es jemand, der jetzt probiert. Und ich kann einfach nicht alle Gesuche untersuchen, das ist nicht möglich.
Es gibt ja dann beim Verteilen von Geld auch Leute, die enttäuscht sind, wenn sie nicht durchkommen. Zum Beispiel Bern war so ein Beispiel. Sie haben, glaube ich, 20 Millionen Franken in Aussicht gestellt für den Anbau vom Berner Kunstmuseum. Die 20 Millionen haben sie dann später wieder gestrichen, was für ziemlich...
Nein, das stimmt überhaupt nicht.
Welcher Teil davon stimmt nicht?
Ich habe gesagt, ich gebe 20 Millionen. Davon gebe ich 10 bis 11. Das war eine Schätzung von der Direktion des Kunstmuseums für den Anbau. Und ich gebe 9 bis 10, je nachdem, was übrig bleibt, für Ausstellungen zu finanzieren, die defizitär würden im Kunstmuseum und für Ankauf von Bildern von Gegenwartskunst. Und das Erste konnte ich natürlich nicht zahlen, weil die Planung von diesem Umbau ist so verplant worden, da will man gar nicht drüber reden. Das ist so eine Katastrophe, so unprofessionell gemacht worden. Und da stehe ich dahinter, in diesen Worten. Aber das Zweite, die Subvention von Kunstausstellungen oder Ankauf von Bildern, habe ich das ganze Geld der Stiftung Gegenwart gegeben. Mhm. Ich habe also mein Versprechen gehalten. Hundertprozentig.
Und trotzdem war man noch enttäuscht. Was heisst enttäuscht? Was sie wahrscheinlich auch ein bisschen hässig gemacht hat, nehme ich an.
Das hat mich nicht hässig gemacht. Was heisst, das erste Mal hat man mich gefragt, Bern, beim Umbau von Brocken in ein Museum zu helfen. Okay, hat man gesagt, ja, das kostet 2 bis 3, vielleicht 3 bis 4 Millionen. Dann ist ein Projekt geworden von 20 Millionen. Ohne Betriebsmittel. Dann habe ich gesagt, ja, das ist doch nicht möglich. Und alle die Berner, die Geld haben versprochen, haben sich alle zurückgezogen. Die sollen mal selber ihrem eigenen Haus in die Ordnung tun. Die Stiftung Kunst, all die Leute, die Geld versprochen haben, keinen abgegeben. Und nachher bin ich mal zurückgekommen von USA und habe mit den Leuten vom Kunstmuseum geredet und gesagt, schau, wir müssen gleich etwas machen. Dann sagen die, wir müssen uns abklären, aber wir können für 10 bis 11 Millionen ein Abo machen. Dann machen sie einen Wettbewerb, der nicht nötig war. Da ist Geld verbraten worden, das habe ich alles gezahlt. Nicht? Und dann haben sie aber gesagt, ja, wir brauchen 11 Millionen für den Anbau. Ich sagte, gut, ich gebe das, ich gebe 9 Millionen für das andere. Und wer sich nicht daran gehalten hat, sind die, die das Projekt gesagt haben, wir können das für Millionen. Und dann wird das Projekt natürlich 6 oder 27 Millionen wird, plötzlich. Plus oder minus, aber effektiv plus 25%. Und man 35 Millionen hat, ist das ein Märchen. Und dann die Stadt selber hat kein Interesse gehabt, zu helfen. Der frühere Stadtpräsident, das waren Sitzungen, heute würde ich rauslaufen aus diesen Sitzungen. Mit dem dann Kunstberater, Name sei nicht genannt. Das war einfach ein bisschen enttäuschend. Aber ich habe mich 100% und die anderen 9 Millionen sind mir in der Stiftung geblieben. Und dort ist jetzt zum Beispiel ein Teil an das jährliche Budget von der Baylor Foundation gegangen. Mhm. Ein Teil an das jährliche Budget von einer anderen Kunstschule. Sorry.
Sie haben vorhin gesagt, Sie kommen sehr viele Bettelbriefe über. Gespürt sie, wenn Menschen nur auf Sie zukommen, weil sie Geld
Nein,
von Ihnen wollen?
Das weiss man nicht. Das weiss man nicht.
Sind Sie da auch schon auf die Nase gefallen?
Weiss ich nicht. Keine Ahnung.
Aber es ist ja auch enttäuschend, wenn man das Gefühl hat, man wird nur irgendwie als Geld
gesehen. Ja, das glaube ich auch. Also, ich habe, glaube ich, sehr wenige so Erfahrungen gemacht. Die meisten Briefe bekommen zum Beispiel einen Brief bekommen von einem, ich glaube, es ist Kinderkrippe in Bern, die Möbel braucht. Das ist irgendein Frauenverein, hat Möbel für eine Kinderkrippe gebraucht. Das waren 8.000 oder 9.000 Franken. Und dann haben wir Sekretär Leute dann ab, die real sind. Es ist real, die haben mir das Geld gegeben. Also ich glaube, sehr wenig würde ich enttäuscht sein, wenn ich wirklich herausfinde, was passiert ist. Vielleicht Sie überhaupt nicht.
Hans Jörg Weiss, zum Schluss habe ich noch ein paar Sätze angefangen und ich bitte, dass Sie die vervollständigen.
Ja.
Wenn ich nur 10 Franken im Portemonnaie hätte.
Aber ich habe das andere Geld noch. Weil das ist eine perfide Frage. Sagen wir jetzt an, ich hätte noch eine Anstellung, ich hätte nur 10 Franken im Portemonnaie. Und es wäre ein ganz armer Mann auf der Straße, würde ihm es geben, weil ich kann ihn wieder auf.
Wenn Sie kein anderes Geld mehr hätten. Die letzten 10 Franken. Können Sie sich das überhaupt vorstellen?
Nein.
Nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Frage über. Ja. Wenn ich noch mal 20 wäre,
ja,
würden Sie alles noch mal gleich machen?
Nein. Ich würde das machen, was die jungen Leute heute machen. Und eines der wenigen Sachen, die ich in meinem Leben reue. Ich würde 1,5 oder 2 Jahre durch die Welt reisen. 1956 oder 1955.
Aber Sie sind ja total gereist. Sie haben in Pakistan gearbeitet,
ja, auf den Philippinen. Aber ich bin eben aufgewachsen in einem ganz reglementierten Raum, wo man den Gimmer hat gemacht, nachher ist man studieren, wenn man studiert, für die Studienferien ist man das Militär, Dann hat man wieder ein Diplom gemacht, dann hat man wieder ins Militär, dann hat man angefangen zu arbeiten, 6 Tage nach dem Diplom, und dann ist man dort von einer Firma in die Welt geschickt worden. Aber das ist nicht die Abenteuerreise, die nachher andere gemacht haben, die selbstständig gereist sind mit dem Rucksack, die nicht gewusst haben, wo sie morgen pausen, wo sie einen Bus nehmen. Das war organisierte Reise. Das hat nichts mit dem zu tun.
Wenn ich mit der Bundesrätin Doris Leuthardt, die auch eine Rednerin war, da am Swiss Economic Forum im Lift stecken bleiben, was würden Sie mit ihr besprechen?
Ich würde erst einmal zu den guten Reden von gestern gratulieren. Und nachher könnte ich eigentlich nicht viel besprechen, weil die Probleme, die sie muss lösen, jetzt, wenn ich weiss davon. Aber wir hatten ein gutes Gespräch.
Wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte, würde ich was machen?
Weiß ich nicht. Das kann ich auch nicht beantworten. Weil das kommt darauf an, was in den 14, 15 Tagen oder 3 Wochen vorher passiert ist.
Aber würden Sie noch etwas Spezielles machen wollen? Wenn Sie jetzt wissen, das ist mein letzter Tag.
Nein.
Nicht. Das heisst eigentlich, dass Sie schon alles gemacht haben, was Sie wollen in Ihrem Leben.
Bis jetzt.
Wenn ich fertig bin mit dieser Sendung,
ja,
dann machen Sie was?
Ah, jetzt gehe ich nach Zürich zu meiner Schwester. Und nachher haben wir die Nacht mit eines der interessantesten Ehepaare der Welt. Douglas und Chris Tompkins, die 3 Weltfirmen aufbauen. Esprit, North Face und im Schuinar Patagonia. Das Ganze vor über 20 Jahren verlassen haben und seither in Chile und Argentinien irrsinnig, und das ist wahr, irrsinnig, wie der letzte Jahr schauen, irrsinnige Nationalparke aufbauen. Gegen Widerstand von Bevölkerung und heute von allen anerkannt werden, dass sie nicht nur Geschäftspioniere waren, sondern Umweltpioniere. Und ich freue mich, mit denen hin zu Nacht zu essen mit mir als Schwast.
Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Tag.
Danke.
Hansi Gwies, Unternehmer und Mäzen im Fokus auf DRS3. Danke vielmals, sind Sie vorbeigekommen.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.